Deutschlandfunk, Kultur heute.
Ist die Kopie eines Gemäldes eigentlich wertlos? Oder stellt sie am Ende nur die Meisterschaft der Vorlage unter Beweis? Für Rembrandt oder Rubens Zeitgenossen, da lobte die Kopie den Meister. Mehr dazu gleich. Michael Köhler lädt Sie zur Kultur heute ein. Willkommen. Mysteryland, so heißt ein Auftragswerk für das Schauspiel Aachen, über den gesellschaftlichen Rand und ein nabelartiges Zentrum. Darüber hören wir. Eine Wiener Ausstellung haben wir im Programm. Schwarze Juden, weiße Juden heißt sie. Und über ein Gastspiel des Deutschen Theaters in Shanghai berichten wir, sowie den neuen UNESCO-Chef, den stellen wir auch vor. Viel Personal, und mit Bühnenkunst fangen wir an, viel Personal gibt es im neuen Stück Mysteryland der dekorierten Nachwuchsdramatikerin Sarah Kilter am Theater Aachen nicht. Da gibt es eine Sie, Sicherheitspersonal, Person A, Stimme B und ein Chor. Schluss. Die es geschafft haben, leben im Zentrum, das hier Nabel heißt. Jene, die es nicht geschafft haben, leben am Rand, in Armut oder prekären Verhältnissen. Sorglose Achterbahnfahrt auf der einen Seite, für die, die es geschafft haben, deklassiertes Durchwursteln mit Jobsuche auf der anderen. Dorothea Markus verfolgte sie, die zentrale Person in Mysteryland, die nach Aufstieg und Identität sucht.
Im Mysteryland gibt es Achterbahnen, Zuckerwatte, ein Märchenschloss und einen Irrgarten. Vergnügen und Leichtigkeit. Genannt wird dieser Disneyland-artige Vergnügungspark für Reiche bei Autorin Sarah Kilter auch der Nabel. Das Land drumherum ist der Rand, abgetrennt mit einer Mauer. In der Inszenierung von Anne Habermehl ist es eine Art Gefängniskasten mit Eisengittern. Und es fällt nicht schwer, diesen Nabel als Metapher auf Eurozentrismus, unseren vermeintlichen Wohlstandsmittelpunkt, zu sehen. Während die, die draußen stehen, alles versuchen, um hereinzukommen. Ob durch Flucht aus dem globalen Süden oder durch Klassenwechsel von der Unter- in die Mittelschicht. Bei der Hauptfigur mag es beides sein.
Ich wählte den Nabel. Ich wählte Achterbahn und Zuckerwatte. Zum Abschied nahm ich meine Mutter in den Arm. Sie weinte und flüsterte mir etwas in meiner Muttersprache ins Ohr.
Sie wird sie im Stück nur genannt und sehr lebendig und energiegeladen gespielt von Elina Skolnick. Der Aufstieg gelingt ihr zunächst, indem sie Security-Mitarbeiterin wird. Eine Tätigkeit, die ihr bald nicht mehr reicht, denn so richtig ins Zentrum gelangt sie damit nicht. Und so sinnstiftend wie ihre strenge, linientreue Chefin kann sie es auch nicht sehen.
Es gibt zwei Sorten von Menschen. Die eine Sorte fährt im Nabel unbeschwert mit der Achterbahn. Und die andere Sorte gewährleistet die nötige Sicherheit dafür. So ist das Leben nun mal verteilt.
Gerecht ist es nicht.
Erst durch uns wird der Nabel und das Zentrum unbeschwert. Wir sind Vergnügen und Leichtigkeit. Wir sind Freiheit, Sicherheit, Fortschritt. Das Ganze beginnt mit uns.
Doch sie will anders aufsteigen und tauscht den Grenzjob ein, um als Maskottchen zu arbeiten. Ein Traumjob, vermeintlich. Als plüschiges Riesenkaninchen tapst die Schauspielerin nun über die Bühne. An den Gefängnisgittern blinken bunte Neonlichterketten. So erfolgreich ist sie als Marketing-Gag im Vergnügungspark, dass sie sogar beim Besuch des Staatschefs auftritt, bis ihr, nachdem sie endlich Achterbahn fahren durfte, furchtbar übel wird. Zuckerwatte, Vergnügen und Leichtigkeit erfüllen einen eben auch nicht nachhaltig. Spannend, wie Sarah Kilters Stück aus Märchen- und Spielzeugbildern ein poetisches Universum erschafft, ihre Sprache humorvoll und verdichtet funktioniert. So schlicht und harmlos die Metaphern erscheinen, so machen sie doch komplexe Zusammenhänge sichtbar. Das passiert auch durch einen Chor aus Stimmen, der zynisch lustig die beiden Welten gegenüberstellt. In Aachen übernehmen dies drei Laiendarstellerinnen in drei altertümlichen Telefonzellen und verleihen den Worten einen guten Realitätsanker.
Mancherorts rufen sich die Heiden vor den kaputten Rechtfertigen, dass sie auch dazu gehören wollen.
Und andernorts versuchen die Heiden auch etwas Kaputtes zu bekommen. Aber nur das, was sich romantisieren und verfilmen lässt.
Ja, nicht den echten Schmerz, die Scham, die Angst und die geringe Lebenserwartung.
Und dann gibt es da noch ein weiteres seltsames Leitmotiv, Milchzähne, die in kleinen Dosen aufbewahrt und von Vätern mitgenommen werden, wenn sie beim vermeintlichen Aufstieg ins Zentrum ihre Kinder verlassen. Emotionale Erinnerungsstücke an die Herkunft und Hoffnungsanker, wenn man von Rassismus und Ausgrenzung betroffen ist. Geradezu intime Zeichen von persönlichem Schmerz scheint die Autorin hier eingestreut zu haben.
Als du noch ein Kind warst, da habe ich dir jeden Abend deine Geschichte erzählt. Es war eine unendliche Geschichte. Schon morgen früh werden sich klappende Väter auf den Weg in den Nabel machen und dafür ihre Familien verlassen. Denn sie wissen, dass es auf der anderen Seite Arbeit für sie geben wird. Aber sobald die Achterbahn aufgebaut ist, da kann man die Väter gar nicht schnell genug wieder loswerden.
Und so gelingt mit diesem Stück, mit dieser Inszenierung, ein spannender Perspektivwechsel. Hier werden Migration und Aufstiegswillen weder als Makel noch als Gefahr noch als Opfererzählung gezeigt, sondern pragmatisch und zynisch humorvoll als zwei Seiten einer Medaille. Als listiger darwinistischer Kampf zwischen Arm und Reich in einer Welt, die auf Ausbeutung beruht und davon, dass man sich mit Reichtum letztlich doch keinen Sinn erkaufen kann.
Dorothea Markus sah sie in Mysteryland von Sarah Kilter im Theater Aachen. Wir bleiben bei der Schauspielkunst. Die Inszenierung der Hamlet-Tragödie über den Dänenprinzen, die reicht ins Jahr 2008 zurück und ist immer wieder ausverkauft, wenn sie mit diesem Hauptdarsteller aufgeführt wird. Auch wenn Lars Eidinger Shakespeares Richard III. Spielt, der von Mord zu Mord eilt, bevor er den Thron besteigt, als buchstäblich deformierter Mensch vom Außenseiter zum Herrscher wird, dann ist der Zuschauersaal voll. Immerhin ist auch diese Inszenierung schon einige Jahre alt. Insbesondere das chinesische Publikum strömt in die Aufführung, wenn es dazu Gelegenheit hat. Ob Drei-Groschen-Oper in Peking oder wie jetzt Shakespeares Richard III. Beim Gastspiel in Shanghai, das chinesische Publikum scheint süchtig nach dieser Bühnenkunst. Thomas Ostermeier, Chef der Berliner Schaubühne, und sein Darsteller Lars Eidinger sind häufiger zu Gast im Land, das sich in kulturellen Dingen Zensur ansonsten gerne vorbehält und damit gar nicht kleinlich umgeht. Marie Mallinckrodt aus Shanghai.
Vor allem junge Frauen sind gekommen. Lars Eidinger spielt Richard III. Und wird in den nächsten Stunden voller Intensität zum Ausdruck bringen, was ein unbedingter Machtwille so alles vermag. Es ist eine Stimmung zu spüren in dem riesigen Saal, die Lars Eidinger später selbst so beschreibt.
Heute hatte ich das Gefühl, herrschte trotzdem so eine wahnsinnige Konzentration und eine Zugewandtheit. Trotzdem hatte das eine Intimität, trotz des großen Raums. Und hat ganz viel damit zu tun, wie die Chinesen gucken. Ich empfinde die als ein wahnsinnig leidenschaftliches Publikum.
Richard III., das ist ein Stoff über einen skrupellosen Mörder, der ohne große Anstrengungen alle verführt, mit seiner diabolisch genialen Fiesheit, nur um auf den Thron zu gelangen. Der künstlerische Leiter Thomas Ostermeier sagt, dass es um die Manipulation durch Sprache gehe.
Es ist eher eine modellhafte Inszenierung. Und natürlich kann jeder sofort seine Schlüsse ziehen auf das, was bei ihnen im Land vorgeht. Aber es ist eher ein subtiles Modell für diese Geschichte und nicht so mit klaren Zeichen oder Verweisen auf jetzt aktuelle chinesische Politik oder amerikanische oder deutsche.
Ein erfolgreicher, mittlerweile 10 Jahre alter Klassiker der Berliner Schaubühne mitten in Shanghai, in China, dem Land, in dem es eine sehr eingeschränkte Meinungs- und Kunstfreiheit gibt. Und eine Zensur, die oft sehr weit reicht. Bei Gastspielen werden vorab Text und Video eingereicht. Bei Richard III. Gab es außerdem Verbot, nackt aufzutreten. Keine Zensur, so Ostermeier. Dabei hat die Schaubühne vor 5 Jahren schon anderes erlebt, musste eine Tour durch China abbrechen. Teil des Stücks damals war ein Dialog mit dem Publikum. Dabei wurde Kritik am System geäußert und die Kommunistische Partei hat durchgegriffen. Trotz Zensur. In China werden immer wieder internationale Theaterstücke aufgeführt und viele der Stoffe laden zum Nachdenken ein, natürlich über das eigene Leben und auch System. Das ist das bisschen Freiheit, das es in China noch gibt, immer im gesetzten Rahmen und unter Kontrolle.
Hello, how are you?
Yeah.
Good to see you.
Good to see you.
In Shanghai wollen nach der Vorstellung von Richard III. Dutzende Besucherinnen vor allem Lars Eidinger treffen. Manche kennen ihn schon über Filme oder Hamlet. Der spielte hier letztes Jahr.
Hello. I remember you with the arrow.
Coco, yes.
Yeah, where's your arrow?
Jeder zieht seine eigenen Schlüsse, was das Stück Richard III. Bedeutet. Es ist wie ein Selbstzerstörungsprozess. Er will seine Autorität ausbauen, indem andere ihm blind gehorchen. Er wird zum einsamen König.
Ich
habe an die USA gedacht und auch an Donald Trump, diese Art von Führungsperson. Ich liebe das Bühnendesign, die Musik, die Schauspieler und ihre Kunst. Ich will zur Schaubühne nach Berlin reisen. Lars Eidinger unterschreibt nicht nur auf Programmheften, auch auf Filmkarten und sogar einer Unterhose, die gehört zu Peer Gynt.
You know that I'm DJing on Sunday in Wigwam?
Yes.
At Wigwam? Are you coming? Ich finde das, was ich hier erlebe, den Kontakt mit den Leuten, überrascht mich total, weil es von deren Seite ein ganz großes Interesse gibt, eine Unvoreingenommenheit und eine Neugierde und eine Zugewandtheit. Und das ist ja, kann ich mir umgekehrt überhaupt nicht vorstellen, dass eine chinesische Produktion nach Berlin kommt und auf ein ähnliches Publikum trifft.
Okay.
Isn't it only a selfie if you do it by yourself? Now it's just a photo.
Marie Mallinckrodt berichtete aus Shanghai, die Schaubühne mit Richard III. Zu Gast war das. Noch immer sind Schulbücher teils mit vorurteilsbeladenen Bildern bestückt, wenn es um das Thema Judentum geht. Da sieht man dann orthodoxe Männer etwa mit Streimel, mit großer Pelzmütze und Schläfenlocken. Säkulare oder äthiopisch-marokkanische oder westlich-liberale Juden kommen da kaum vor. Oder wir denken vielleicht im kulturellen Umfeld an große Namen wie Freud, Mahler, Einstein, Bloch, Hannah Arendt oder die Emigranten. Doch die sogenannten Jews of Color, also Jüdinnen und Juden mit afrikanischen, arabischen, indischen oder anderer Herkunft, die sind zahlreich. Eine Ausstellung im Jüdischen Museum Wien, sie trägt den Titel Schwarze Juden, weiße Juden, über Hautfarben und Vorurteile. Und Günter Keindelsdorfer berichtet.
Eine wichtige Ausstellung, vor allem im Kontext der hochemotionalen Diskussionen, die im Umfeld des Gaza-Kriegs hochkochen. In Teilen der postkolonialen Bewegung wird Israel als aggressiver Unterdrücker gesehen, als weiße Kolonialmacht, während das palästinensische Volk als unterjochtes Gegenüber gilt, als Sinnbild antikolonialen Widerstands. So einfach ist die Sache aber nicht. Die Ausstellung im Jüdischen Museum Wien macht deutlich, das Judentum als soziokulturell einheitliche Gruppe existiert nicht. Und Israel als weiße Kolonialmacht zu sehen, geht an den ethnischen, politischen und kulturellen Gegebenheiten vorbei. Tom Juncker, Co-Kurator der Schau.
Also die zentrale Fragestellung der Ausstellung ist die, welche Hautfarbe Jüdinnen und Juden haben.
Und da bietet die Wiener Ausstellung überraschende Einsichten. Jews of Color kommen aus Äthiopien, Indien, Simbabwe, China und dem Jemen und aus vielen anderen Ländern der Erde. Die Vorstellung vom aschkenasischen Juden mit Vollbart und Schläfenlocken ist auch ein eurozentrisches Klischee. Es gibt auch Jüdinnen und Juden, die sich rein äußerlich von Äthiopierinnen oder sagen wir Chinesen aus der Provinz Henan nicht unterscheiden, wobei die jüdische Identität dieser Menschen in Israel durchaus umstritten ist.
Was man bedenken muss, ist, dass Hautfarbe ja nicht nur mit Pigmentierung zu tun hat, sondern da geht es vor allem auch um historische und soziale Zuschreibungen, um Machtverhältnisse, um Hierarchien innerhalb einer Gesellschaft. Und da findet man Jüdinnen und Juden eigentlich überall wieder.
Die Schau im Jüdischen Museum Wien beeindruckt weniger durch überwältigende Schauerlebnisse, sie beeindruckt vor allem durch die Denkanstöße, die sie bietet. Zu sehen sind Fotos, Videos, Installationen und kulturhistorische Exponate. Letztere sind zum Teil kurios, etwa ein prachtvolles, kolonialistisch anmutendes Fotoalbum, in dem Alphonse und Clarisse Rothschild 1927 ihre Großwildsafari in Kenia dokumentiert haben. Eine beeindruckende Fotoserie von Alexander Erland aus dem Jahr 1940 wiederum zeigt rituelle Handlungen, die Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner, die sich als jüdisch verstehen, im New Yorker Stadtteil Harlem vornehmen. Diese Jews of Color sehen sich als sogenannte Black Hebrews. Auch heute noch bekennen sich 20.000 bis 40.000 Menschen zu dieser Subkultur. Dokumentiert wird in der Wiener Ausstellung aber auch das Engagement von südafrikanischen Jüdinnen und Juden, die sich als Anti-Apartheid-Aktivistinnen an die Seite von Nelson Mandela und Co. gestellt haben. Kurator Tom Juncker:
Jüdinnen und Juden haben im gemeinsamen Kampf mit der schwarzen Bevölkerung Südafrikas eine sehr wichtige Rolle im Kampf gegen die Apartheid gespielt. Wir haben hier einfach ein paar Persönlichkeiten hervorgehoben, wie zum Beispiel Helen Sussmann, eine jüdische Aktivistin und Politikerin, die sich sehr stark gegen die Apartheid stark gemacht hat.
Die Ausstellung im Jüdischen Museum Wien hat eine unübersehbar aufklärerische Agenda. Dem Fanatismus radikaler Israel-Verteidiger und postkolonialer Gaza-Aktivistinnen stellt die Schau die Tugend der Differenzierung gegenüber. Nach einem Rundgang hat man mehr Fragen als Antworten im Kopf, ein Zeichen, dass die Ausstellung funktioniert. Denn auch wenn es um ethnische und kulturelle Zugehörigkeiten geht, gilt das Bonmot: Auf jede komplizierte Frage gibt es eine einzige einfache Antwort. Und das ist die falsche,
sagt Günther Keindelsdorfer. Er sah schwarze Juden, weiße Juden, eine Ausstellung über Hautfarben und Vorurteile. Von Wien nach Köln. Die Zeichnung birgt, anders als das dick aufgetragene Ölgemälde, buchstäblich weniger Schichten, unter denen sich etwas verstecken lässt oder Vorstudien erkennbar werden können. Zeichnungen können dennoch Rätsel aufgeben und leicht anderen Künstlern zugeschrieben werden als den vermuteten. Das Kölner Wallraf-Richartz-Museum zeigt Ergebnisse einer mehrjährigen Forschungspraxis und eines Projekts in der Ausstellung Expedition Zeichnung – Niederländische Meister unter der Lupe. Die grafische Sammlung umfasst nämlich mit rund 65.000 Objekten eine der größten in Deutschland. Darunter nicht nur niederländische Meister, doch der Schwerpunkt liegt nun mal aufgrund der Nähe zu den Flamen und Niederländern auf diesem Komplex. Anja Reinhardt sah die Schau.
Schon im 16. Jahrhundert konnten Betrachter den Bildern nicht mehr trauen. In der Ausstellung über die niederländischen Meister unter der Lupe im Kölner Wallraf-Richartz-Museum wird das anschaulich an einem doppelten Fake. Ein vermeintlicher Holzschnitt mit dem Kürzel AD, der Signatur von Albrecht Dürer, stellt sich als meisterhafte Täuschung heraus.
Es gab tatsächlich dieses Spiel, dass man versucht hatte, sich gegenseitig auszutricksen. Also, dass man als Zeichner sagte, zum Beispiel, ich imitiere etwas und versuche das so toll zu machen, dass die Kenner drauf reinfallen. Das war dann für den Zeichner auch wie so eine Art Ritterschlag, was man dann gewonnen hatte in diesem Wettkampf.
Kuratorin Annemarie Stefes erklärt, dass der scheinbare Holzschnitt von Albrecht Dürer in Wahrheit eine Tuschezeichnung des flämischen Kupferstechers Jan Wierix ist, mit bloßem Auge kaum zu erkennen. Wierix zeichnete dieses kleine Bild der heiligen Barbara für einen speziellen Markt. Kopien verkauften sich gut. Er selbst lag allerdings ebenfalls einer Täuschung auf, denn seine Vorlage, der vermeintliche Dürer, ist tatsächlich ein Werk seines Schülers, Hans Baldun Green. Das ist durchaus zum Schmunzeln, wie auch die Tatsache, dass in früheren Zeiten deutlich weniger ehrfürchtig mit Kunst umgegangen wurde. So zeigt eine Kreidezeichnung von Jakob van Reusdael eine Turmruine, neben der drei Spaziergänger platziert sind. Man könnte das für ein landschaftliches Genrebild halten. Eigentlich aber sind die Reste der Burg ein gezeichnetes Mahnmal des Widerstands der Niederländer gegen die Spanier im 80-jährigen Krieg. Das Schloss war der Sitz des Grafen Egmont, der mit Wilhelm von Oranien den Widerstand gegen die spanische Fremdherrschaft anführte und den die Spanier auf dem Brüsseler Marktplatz hinrichten ließen.
Schloss Egmont, zerstört von Wilhelm von Oranien, nachdem die Spanier da waren. Also sie haben das so quasi verunreinigt und dann haben die das eben selbst zerstört.
Die Turmruine seines Schlosses, die in der flachen Landschaft aufragt, wurde zum Pilgerort.
Sämtliche Zeichner gingen dahin und haben dieses auch so aus Untersicht, also sehr beeindruckend gezeichnet. Das ging also um Beeindruckungsarchitektur der Motive. Und dann kommt nun jemand daher und macht da so eine niedliche kleine Ausflugsgruppe. Also es sind so drei Figuren in eher so Rokoko-Style. Die haben so mit Reusdael nichts zu tun. Der war eher so ein bisschen herb in seiner Erzählweise und nüchtern. Das war der Sammler.
Auch andere Zeichnungen sind von Sammlern durchaus unbedarft bis handfest nachkoloriert worden. Oder, wie es zu der Zeit in Quellen tatsächlich auch nachzulesen ist, die Originale wurden verbessert und verschönert. Das Forschungsprojekt zu den Zeichnungen erzählt also auch einiges über Sammlungsgeschichte. Einige Sammler waren von heute aus gesehen geradezu berüchtigt.
Man guckt immer, okay, welche Sammlung war das denn? Das war der notorische Beauftrager von diesen Überarbeitungen, also gerade er.
Neue und auch überraschende Forschungsergebnisse gibt es viele in der Ausstellung, die auf 2 Stockwerken präsentiert wird. Einige der untersuchten Werke werden besonders hervorgehoben. Aber selbst wer sich für die Forschung nur am Rande interessiert, kommt hier auf seine Kosten. Mit Rembrandt, der immer wieder atemberaubend modern, geradezu abstrakt zeichnet, und mit den grandiosen Zeichnungen der Laocoön-Skulpturengruppe, die Peter Paul Rubens auf Papier zum Leben erweckt. Diese Bilder sind auch eine Demonstration, die sich an die Kritiker der niederländischen Zeichenkunst richtet, wie Annemarie Steves erklärt.
Sie hatten eben wirklich diesen Ruf, gut zu machen, dass sie keine guten Figuren zeichnen können. Und dann hat man natürlich, wo ging man hin? Man ging nach Rom und man ging zur Antike und hat sich einfach bei den Besten gebildet. Diese Zeichnungen waren Schätze. Man ging damit zurück und hat die auch wahrscheinlich in so einem separaten, verschließbaren Kabinett aufbewahrt und hat die immer wieder zitiert.
In den mit modernster Technik durchleuchteten Bildern dieser sehr lehrreichen, unterhaltsamen und übersichtlich kuratierten Ausstellung lauern viele Geschichten, die nicht nur beim Dürer Deepfake sehr zeitgenössisch wirken. Der Künstler Franz Langemanns nutzt seine Zeichnung eines von ihm entworfenen Altars, um seinem Unmut über die schlechte Entlohnung Luft zu machen. Er setzt sie als Inschrift ganz konkret ins Bild. 115 Reichsmark seien zu wenig gewesen, steht dort. Ein früher medialer Protest.
Expedition Zeichnung. Eine Ausstellung im Kölner Wallraf-Richartz-Museum über niederländische Meister unter der Lupe. Anja Reinhardt hat diese Show gesehen im Museum, das nicht nur für seine mittelalterliche Sammlung bekannt ist. Neuer Generalsekretär der UNESCO, der Kultur- und Bildungsorganisation der Vereinten Nationen, das ist der Ägypter Khaled El-Enani. Heute tritt er sein neues Amt an. Der promovierte Ägyptologe war in seinem Heimatland bereits Minister für Tourismus und Altertümer. Es gibt aber auch vereinzelt Kritik an dieser Personalie. Als Minister habe sich El-Enani nicht ausreichend für den Schutz von Kulturgütern eingesetzt, sagen die einen. Und zu große Nähe zur Regierung werfen ihm die anderen vor. Wer der Mann ist, erklärt uns Moritz Behrendt.
Als Khaled El-Enani für den Posten des UNESCO-Generaldirektors nominiert wurde, verkündete der Moderator des ägyptischen Fernsehsenders MBC Masr das zunächst ganz sachlich. Dann wurde er persönlich.
Khaled El-Enani und ich waren Kommilitonen. Nicht Freunde, aber doch einander zugeneigt. Von Anfang an war klar, er ist ein Mann der Wissenschaft. Er wird derjenige sein, der seinen Doktor machen und ein Archäologe und Ägyptologe von besonderem Schlag werden wird. Er war immer der Beste unseres Jahrgangs.
El-Enani, geboren 1971 unweit der Pyramiden von Gizeh, war offenbar schon früh karrierebewusst. Er studierte Ägyptologie zunächst in Helwan in seinem Heimatland. Im französischen Montpellier wurde er 2001 promoviert. Er war Direktor des alten ägyptischen Museums am Tahrirplatz im Herzen von Kairo und auch an der Gründung des Nationalmuseums der ägyptischen Zivilisation beteiligt. Von der Wissenschaft über die Museen führte ihn sein Weg in die Politik. 2016 wurde El-Enani zum Minister für Altertümer ernannt. Auch als Politiker ließ er es sich nicht nehmen, Touristen die Wunder des alten Ägypten nahezubringen. Was er zu Hause berichten werde, fragte er einen belgischen Jungen in den Tempelanlagen von Luxor.
Ich werde erzählen, dass ich den Minister getroffen habe und dass Ägypten sehr schön und richtig toll ist.
Dass El-Enani neben Arabisch auch makellos Englisch und Französisch spricht, dürfte ihm in seinem neuen Job in der UNESCO-Zentrale in Paris helfen. Dafür, dass Ägypten ihn nominiert hat, war aber möglicherweise ein anderer Faktor ausschlaggebend: seine Nähe zu Präsident Abdel Fattah al-Sisi. 2021, kurz vor der Eröffnung der sogenannten Sphinxallee in Luxor, sagte El-Enani:
So Gott will, hoffen wir, dass der Herr Präsident der Republik uns beehrt. Das würde bei den Ägyptern und den Besuchern aus aller Welt ein wunderbares Bild hinterlassen. Der Präsident, der auf die großen Könige wartet, die Geschichte geschrieben haben.
Er fügte noch hinzu:
Natürlich ist das große Geschenk das Grand Egyptian Museum, das wir hoffentlich im Jahr 2022 eröffnen werden.
Die Eröffnung des neuen Museums hat sich zwar noch 3 weitere Jahre hinausgezögert, aber das Grand Egyptian Museum, kurz GEM, ist ein weiterer Beleg dafür, dass in Ägypten die alten Schätze, der Tourismus und die Politik eng miteinander verknüpft sind. In seiner Amtszeit als Minister erhielt El-Inani neben der Verantwortung über die Altertümer auch die über den Tourismus. Kritiker werfen ihm vor, dabei die falschen Prioritäten gesetzt zu haben. In einem offenen Brief an die UNESCO heißt es, die Erhaltung des Kulturerbes in Ägypten habe sich unter seiner Ägide zu einem politischen Propagandainstrument entwickelt. El-Inani sei dafür verantwortlich, dass Obelisken und Statuen aus politischen und kosmetischen Gründen versetzt worden seien. Dabei seien die alten Kulturgüter beschädigt worden, ohne Rücksicht auf ihre symbolische und religiöse Bedeutung. Es ist scharfe Kritik, die in Ägypten gefährlich sein kann. Die Absender des Briefes sind daher anonym und der Brief wurde vor allem von im Exil lebenden Regierungskritikern verbreitet.
Moritz Behrendt berichtete über den neuen UNESCO-Generalsekretär Khaled El-Inani. Die Kulturmeldung heute mit Henning Hubert beginnt mit Freude und Leid in der Kultur nach der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages.
Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Kulturbautenoffensive des Bundes bekommen nämlich im nächsten Jahr zusätzliche 120 Millionen Euro. Wenn das Haushaltsgesetz in Kraft tritt, profitieren davon zum Beispiel St. Marien zu Lübeck, die Stadthalle Wuppertal, das Hygienemuseum in Dresden oder in Berlin das ehemalige Staatsratsgebäude der DDR. Das hat das Kulturstaatsministerium mitgeteilt. Auch für die Sanierung von Orgeln, Dorfkirchen und Synagogen wird es im kommenden Jahr 50 Millionen Euro an Extramitteln geben. In Berlin stellt übermorgen die Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Marion Ackermann, mit ihren Museumschefs das kommende Jahresprogramm vor. Es wird vor allem um Programme und Ausstellungen in den staatlichen Museen und Einrichtungen in Berlin gehen, die millionenfach besucht werden. Vorab sprach Marion Ackermann in WDR 3 über ihre Finanzierungssorgen und die Verantwortung des Staates.
Wir brauchen unbedingt die Unterstützung in den Bereichen, wo es um die Bewahrung des Kulturerbes geht. Das kann man nicht durch Sponsoring oder durch private, punktuelle Förderungen hinbekommen. Auf diesem Wege werde ich versprechen, dass wir uns noch weiter steigern werden. Da sind wir schon ziemlich gut, aber noch die Kreise von Förderern ausbauen, die Ressourcen erweitern. Aber diese Grundaufgaben, Betriebskosten, die sind nicht genügend abgedeckt. Und wir haben leider auch in der aktuellen Bereinigungssitzung dazu nichts mehr bekommen können und müssen jetzt gucken, wie wir da in weitere Gespräche eintauchen.
Marion Ackermann, die neue SPK-Präsidentin. Die Süddeutsche nannte ihn Wagners Stimme des Jahrhunderts. Das war vor 11 Jahren zum damaligen 80. Geburtstag des neuseeländischen Baritons Sir Donald McIntyre. Wie die Bayreuther Festspiele und der BR melden, starb McIntyre vorgestern in München. Er sang zwar auch Oratorien, Hindemith und Strawinsky. Legendär jedoch sind seine Auftritte bei den Bayreuther Richard-Wagner-Festspielen im Zeitraum von 1967 bis 1988. Vor allem verbindet man ihn mit einer Rolle als sehr menschlicher Wotan im Jahrhundertring von Patrice Chéreau. Hier bei seinem Abschied von Brünnhilde in der Walküre. McIntyre wurde 91 Jahre alt. Erst war US-Schauspielerin Cate Blanchett in Grünwald bei München bei der Bambi-Verleihung mit dem irrlichternden Thomas Gottschalk. Dann reiste sie weiter in den Vatikan zur Audienz für Schauspieler und Regisseure. Dort hat Papst Leo XIV. Die aktuelle Kinokrise angesprochen. Die Kinosäle erleben einen besorgniserregenden Rückgang, sagt der Papst und wünscht sich, möge das Kino immer ein Ort der Begegnung bleiben, ein Zuhause für diejenigen, die nach Sinn suchen, einer Sprache des Friedens. Auch die Logik des Algorithmus im Netz wird vom Papst kritisiert. Sie neige dazu, das zu wiederholen, was funktioniert. Die Kunst aber öffne für das, was möglich sei. Papst Leo, nicht alles muss immer unmittelbar und vorhersehbar sein. Verteidigt die Langsamkeit, wo sie angebracht ist. Das Schweigen, wo es spricht, und die Verschiedenheit, wenn sie provoziert. Laut Kunstkompass im Magazin Kapital bleibt der deutsche Maler Gerhard Richter der wichtigste lebende Künstler der Welt. Seit mehr als 20 Jahren hat Richter diese Position inne. Auf Platz 2 folgt der US-Videokünstler Bruce Nauman, dahinter dann die Deutschen Georg Baselitz und Rosemarie Trockel vor Bildhauer Tony Craig.
Die Kulturmeldung waren das mit Henning Hubert am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse. Nach den Nachrichten die Informationen am Abend. Sie beginnen mit dem Bericht über den Deutschlandtag der Jungen Union. Ihnen einen guten Abend, ein schönes Wochenende.